Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, durch das Gebet und auch das gesungene Lied sind wir eigentlich eingestimmt schon auf unser Thema. Aber lasst mich vorher noch ein kurzes Erlebnis erzählen. Ihr wisst ja, dass wir in Indien mit unseren Kindern zusammen ein Kinderheim betreiben. Und im Nachbarort Pelikona, da gibt es eine christliche Highschool. Das ist also eine Schule, wo die Kinder bis zur 10. Klasse gehen. Und die wird finanziell sehr stark unterstützt von den Versammlungen in Deutschland. Und wenn wir dort sind, dann besuchen wir auch ab und an die Schule, und vor ein paar Jahren haben wir das auch gemeinsam gemacht. Die Ingrid wird sich vielleicht noch erinnern, aber ich glaube, das ist ein bisschen übersteuert. Und zu unserer Ehren sind dann alle Kinder auf dem Schulhof versammelt, 10 Klassen, große Menge. Und wir haben Grüße aus Deutschland überbracht, wie das so üblich ist. Die Kinder haben gesungen, und als Höhepunkt, da hat ein Junge aus der 8. Klasse den 119. Psalm auswendig angesagt. Ich sagte ja, eine christliche Highschool, und da gibt es ja auch Bibelunterricht, und dort werden die Kinder mit der Bibel vertraut gemacht. Und das Ziel ist natürlich, dass alle Kinder, und die meisten Kinder, die dort sind, das sind ja Kinder aus Hindu-Familien, die sollen mit dem Evangelium vertraut gemacht werden und sollen den Herrn Jesus als ihren Erretter und Heiland kennenlernen, aber nicht nur kennenlernen, sondern auch annehmen, und sollen errettete Christen werden. Und das möchten wir hier auch jedem wünschen, wer es noch nicht ist. Der Herr Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und will uns gerne die Schuld vergeben, wenn wir sie ihm bekennen. Und das wurde auch natürlich dort den Kindern immer so nahegebracht. Und dieser Junge, 8. Klasse, sagte ich gerade, hat den 119. Psalm. Es ist ja der längste Psalm, den wir in der Bibel haben. Es gibt ja 5 Psalmbücher. Und es ist der längste Psalm mit 176 Versen. Ich habe ja sicher alle schon mal gelesen. Und dieser Psalm, der beschäftigt sich ja ganz besonders mit dem Wort Gottes. Und das soll heute unser Thema sein, wie gesagt, angeregt durch das Erlebnis da vor einigen Jahren in Pelikona. Ja, lasst mich zuerst etwas über die Psalmen ganz allgemein sagen. Es gibt 150 Psalmen, und die sind aufgeteilt in 5 Psalmenbücher. Die Psalmen, das sind Gedichte und Lieder und sind von verschiedenen Verfassern geschrieben worden. 75 Psalmen sind von David. Und häufig, wenn wir Psalmen lesen, dann steht oben drüber ein Psalm von David, ist euch ja immer schon aufgefallen. 12 Psalmen sind auch von Asaf. 10 Psalmen von den Söhnen Korahs. Und 2 Psalmen von Salomo und je ein Psalm von Mose, von Ethan und von Heman. Von Ethan und Heman wüsste ich nicht zu sagen, aber sie tauchen in der Bibel als Psalmdichter eben einmal auf. Von 48 Psalmen sind die Autoren nicht bekannt. Aber laut jüdischer Überlieferung, ich betone, es steht nicht in der Bibel, aber es ist jüdische Überlieferung, soll dieser Psalm 119 von Esra sein. Psalm bedeutet, ist griechisch, bedeutet Gesang mit Begleitung oder Saitenspiel. Und das hebräische Wort für Psalm, das kenne ich jetzt nicht, das bedeutet Lobpreis. Vielleicht noch ein Wort zur Dichtkunst allgemein. Die Dichtkunst der Psalmen, die unterscheidet sich grundsätzlich von der europäischen Dichtkunst. Bei uns, das wisst ihr ja, da gibt es Reim, Rhythmus und Versmaß. Der Reim ist, dass sich das letzte Wort eines Verses, einer Verszeile, dann mit der nächsten oder übernächsten Verszeile reimt. In der hebräischen Poesie, da ist das völlig anders. Da gilt der Stabreim in erster Linie. Stabreim gibt es auch in der deutschen oder in der europäischen Reimkunst. Aber der Stabreim unterscheidet sich von den Wortenden dadurch, dass die Wortanfänge einer Zeile, einer Verszeile gleich sind. Aber das hat jetzt für unsere Betrachtung kaum Bedeutung. Ich will es nur der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Wie gesagt, der 119. Psalm gehört zum 5. Psalmbuch. Es ist, wenn ich es zusammenfasse, und ich sagte ja, unser Lied hat uns darauf eingestimmt, ist der 119. Psalm eine Liebeserklärung an Gottes Wort. Wir finden 12-mal in diesem Psalm das Wort Liebe im Zusammenhang mit dem Wort Gottes, also dass der Psalmdichter das Wort Gottes liebt. Und bevor wir einige Verse lesen, möchte ich noch einige bemerkenswerte Besonderheiten sagen. Wenn wir 176 durch 8 teilen, dann kommt 22 raus. 22 mal 8 ist 176. Und wenn ihr jetzt mal den Psalm 119 aufgeschlagen habt, dann merkt ihr, dass es immer Absätze nach jedem 8. Vers gibt. Also es gibt 22 Verskolonnen in diesem Psalm 119. 22, 8 Verse ist in einer Kolonne drinne. Es gibt 176. Das ist aber noch nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass jede Verskolonne, angefangen von Vers 1 bis Vers 8, mit einem hebräischen Buchstaben beginnt. Und zwar geht das ganze hebräische Alphabet so durch. Also das erste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist Aleph. Und da haben die ersten 8 Verse vom Psalm 119, beginnt jeder Vers mit Aleph. Und bei die zweite Kolonne wäre ja dann von 9 bis 16, beginnt jeder Vers mit Bet. Und die dritte Kolonne, jeder Vers mit Gimet. Und der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet ist Taf. So geht das durch. 22 Buchstaben hat nur das hebräische Alphabet und alle 22 Buchstaben werden benutzt in diesen 22 Kolonnen, immer als Anfangsbuchstaben zu den Versen. Das ist schon sehr beachtenswert, zumal, wenn man die Verse liest, und wir werden nachher einige lesen, wir können natürlich nicht alle 176 lesen, aber zu einigen Versen werden wir uns Gedanken machen. Wenn man das liest, dann stellt man fest, dass es da keine Doppelung gibt. Jeder Vers lobt oder bringt die Wertschätzung des Schreibers dem Worte Gottes gegenüber zum Ausdruck, aber immer in einer Nuance anders. Da gibt es keine direkte Wiederholung. Aber das, was ich vorhin sagte mit den Anfangsbuchstaben, wird strikt eingehalten. Und da haben schon Ausleger gesagt, Bibelausleger meine ich, das ist ein schönes Bild, wie man mit der menschlichen Sprache und ganz besonders jetzt hier mit der hebräischen, wie man da die Gesamtheit des Wortes Gottes loben und preisen kann. Und es werden also alle Möglichkeiten der menschlichen Sprache benutzt, um die Vollkommenheit des Wortes Gottes auch auszudrücken. Denn der Schreiber wir werden es nachher noch etwas betrachten, spricht ja verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens auch an. Und das gibt eine Verbindung zum Neuen Testament. Wir haben vorhin Johannes 1 gelesen. Im Anfang war das Gott, war das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 14 steht dann, und das Wort wurde Fleisch. Also ganz eindeutig eine Verbindung, der Herr Jesus ist das Wort und der Herr Jesus ist Gott. Für uns alles nichts Unbekanntes. Aber der Herr Jesus ist das Wort. Das Wort Gottes ist eine Beschreibung unseres Herrn Jesus Christus. Und da denken wir an das erste Kapitel in Offenbarung. Da sagt der Herr Jesus von sich selbst in Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega. Und das ist ebenfalls jetzt im griechischen Alphabet, vorhin hatten wir es ja mit dem hebräischen Alphabet zu tun, aber im griechischen Alphabet Alpha der erste Buchstabe, Omega der letzte Buchstabe. Und das hat wieder diese Umfassung. Das gesamte Alphabet wird benutzt, um den Herrn Jesus zu beschreiben. Das gilt sowohl für das hebräische Alphabet wie für das griechische Alphabet. Und das ist hebräische Sprache, ist das Alte Testament geschrieben, das griechisch im Neuen Testament. So haben wir eine umfassende Darstellung von unserem Herrn Jesus Christus. Und das finde ich ist auch ein schöner Gedanke, den wir hier mit hineinnehmen können, der uns sich aufdrängt, wenn wir uns mit dem 119. Psalm beschäftigen. Wir wollen jetzt mal die ersten 16 Verse lesen vom Psalm 119. Psalm 119, Vers 1. Glückselig, die im Wege untadelig sind, die da wandeln im Gesetz des Herrn. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht tun, in seinem Wege wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, um sie fleißig zu beobachten. O, dass meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich Acht habe auf alle deine Gebote. Preisen werde ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt habe die Rechte deiner Gerechtigkeit. Deine Satzungen werde ich beobachten. Verlass mich nicht ganz und gar. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Worte. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf dass ich nicht wider dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Satzungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum. Über deine Vorschriften will ich sinnen und Acht haben auf deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne, deines Wortes werde ich nicht vergessen. Bisher, Herr, vorerst. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, ist euch sicher aufgefallen, dass in fast jedem Vers ein Wort enthalten ist, was eine Beschreibung des Wortes Gottes ist. Ich will es nochmal wiederholen. Zuerst haben wir vom Gesetz gelesen. Dies die Tora. Und das steht für das Gebot, für die Weisung, für die Belehrung. göttliche Richtschnur für das Leben des Gläubigen. Und der Kluge sollte es beachten. Dann haben wir von Zeugnissen geredet. Bezieht sich auch auf das Wort Gottes. Hebräisch Edut bedeutet, sie sind absolut wahr, diese Zeugnisse, ohne Irrtum. Sie entsprechen den Realitäten. Das, was ja heute ganz besonders angezweifelt wird. Vorschriften war das nächste, im Vers 4. Vorschriften, Pikvidim, auf Hebräisch, von Gott empfohlene Anordnungen, Lehren eines wohlwollenden Vorgesetzten. Was also, was empfohlen wird, es einzuhalten. Ihr merkt schon, diese Erklärung der einzelnen Begriffe, die sind sehr ähnlich, die unterscheiden sich nicht drastisch, aber immer etwa ein anderer Aspekt mit dabei. Dann haben wir von Satzungen gelesen. Satzungen, Mishpatim, festgelegte Rechtsvorschriften, die alle Fragen der zwischenmenschlichen Beziehungen regeln. Dann haben wir von Geboten gelesen, im Vers 6, Gebote, Mitzwa, Befehle oder Anordnungen, die Gott gegeben hat, Ausdruck göttlicher Autorität, der Mensch sich unterwerfen sollte. Dann im Vers 7 von Rechte, Schock auf Hebräisch, das sind Gottes Lebensanweisungen für die Menschen, die wie in Stein geritzt oder eingemeißelt sind. Richtlinien für die einzelnen Lebenssituationen. Da denken wir an die Gesetzestafeln, die Mose gekriegt hat, wo der Finger Gottes es ins Stein geschrieben hat. Ist aber nur so eine Gedankenverbindung. Sicher ist hier noch viel mehr darunter zu verstehen. Und dann gibt es auch noch Worte oder Wort Dava, die Offenbarung der Gedanken Gottes, die Gott persönlich gesprochen hat. Diese Ausdrücke für das Wort Gottes, die ziehen sich durch den ganzen Psalm hindurch. In allen 176 Versen kommen solche Ausdrücke in verschiedener Weise vor und es werden immer Nuancen vom Wort Gottes dargestellt, was sie dem Schreiber bedeutet haben. Immer wieder anders. Ich sagte es, wenn man es genau studiert, es gibt keine Doppelung, aber es gibt häufig den Ausdruck, wie sehr der Schreiber das Wort Gottes liebt. Keine zwei Verse haben die gleiche Aussage, aber man merkt, wie sich der Schreiber intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. Und man könnte denken, dem Schreiber ist es sehr gut gegangen. Der hat in günstigen Lebensumständen gelebt und hat aus der Freude heraus das niedergeschrieben. Wir werden dann noch Schriftstellen finden, dass das gar nicht so war. Ich möchte jetzt ein paar markante Punkte raussuchen, die uns auch von Bedeutung sein sollen. Da gibt es einmal, stelle ich mal unter die Überschrift, die Bibel ist Wahrheit. Und wenn ihr mal den 160. Vers lest, der 160. Vers, der sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist schon etwas ganz Markantes. Markant, weil es heute sehr wenige Christen gibt, die wirklich das unterschreiben, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und was haben wir gesungen? Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem Reich, größten Reichtum vor. Also wenn das Wort Wahrheit ist, dann ist das eine Gabe, die ich natürlich festhalten will und die viel wichtiger als Reichtum ist. Denn Reichtum vergeht und ob man durch Reichtum glücklich wird, das ist noch eine andere Frage. Aber wenn ich in dieser Welt, wo sich täglich alles ändert, wo das, was früher wahr war, heute verkehrt ist und umgekehrt. Und ihr wisst, da lassen sich viele Beispiele bringen. Das greife ich jetzt nicht willkürlich heraus. Dann ist es etwas Wertvolles, wenn man eine Basis hat, wo man sagt, das ist Wahrheit, auch wenn es mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Meinung nicht übereinstimmt. Und nach Wahrheit suchen wir ja alles. Selbst der Pilatus hätte sich gewünscht, die Wahrheit zu verstehen. Er hätte sie finden können im Worte Gottes, aber so hat er es nicht gemeint. Vers 75. Ich weiß, Herr, dass deine Rechte oder deine Richtlinien Gerechtigkeit sind. Gerechtigkeit hängt auch mit Wahrheit eng zusammen. Vers 39. Denn deine Rechte oder deine Lebensanweisungen, ich hatte euch ja vorhin Erklärungen gegeben zu diesen Ausdrücken, denn deine Rechte, lesen wir, Lebensanweisungen sind gut, die sind uns nützlich, die helfen uns im täglichen Leben. Und wir brauchen oft Hinweise, wie verhalte ich mich in dieser oder jenen Situation. Vers 89, in Ewigkeit steht dein Wort fest in den Himmeln, unverrückbar. Da wird nichts dran geändert. Es steht fest und sogar in Ewigkeit über den Bestand der Erde hinaus. Das Wort Gottes steht in absoluter Ewigkeit. Wenn wir Ewigkeit in Bezug auf die Erde finden, dann ist es relativ, denn die Erde wird nicht ewig bestehen. Aber hier ist es im Zusammenhang mit dem Himmel gesagt, es wird sich nicht ändern, das Wort Gottes. Und wir denken immer dran, das Wort umfasst in der Gesamtheit den Herrn Jesus. Wohlgeläutert, Vers 140, wohlgeläutert ist dein Wort und dein Knecht hat es lieb. Ein wohlgeläutertes, ein geläutertes Metall, wenn Gold wohlgeläutert ist, da ist keine Unreinigkeit mehr in dem Metall, in dem Gold oder in dem Silber. Und das wird hier verwendet für das Wort Gottes. Da ist nichts Verkehrtes drin, das ist wohlgeläutert. Das ist, wie es ist. Wohlgeläutert ist dein Wort und dein Knecht hat es lieb. Und das haben wir hier im Lied auch so zum Ausdruck gebracht, dass wir das Wort Gottes schätzen und lieb haben. Ich möchte einen zweiten Aspekt vor unseren Blick stellen und wieder einige Verse herausgreifen aus den langen Psalmen. Dass die Bibel Wegweisung für unser Leben ist. Und wir suchen ja oft, gerade wenn wir Probleme haben, wenn wir krank sind, wenn wir Schwierigkeiten haben, suchen wir Wegweisung. Und der Vers 105 sagt uns das: Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Das ist also eine prosaische Ausdrucksweise, dass man sich vorstellen kann, man läuft in Dunkelheit, weiß nicht, wohin man geht, und da braucht man eine Leuchte, da braucht man Licht, damit man den richtigen Weg findet. Wir können das natürlich gut anwenden und gedanklich übertragen auf unseren Lebensweg, wo wir oft auch nicht wissen, wie wir uns zu entscheiden haben. Wenn ich Kind bin, Jugendlicher bin, welche Schule besuche ich, welche berufliche Ausbildung mache ich, studiere ich oder studiere ich nicht, sondern erlerne einen Beruf. Das sind schon ganz wichtige Fragen, die uns beschäftigen. Und da fragen natürlich Kinder und Jugendliche ihre Eltern, das ist auch ganz wichtig, aber wir sollten auch das im Gebet dem Herrn sagen, damit er uns Klarheiten gibt. Und wenn man älter ist, dann gibt es immer wieder Probleme, ob es der Beruf ist, in welcher Firma man tätig ist und ob man wechselt, ob man den Wohnort wechselt. Wie viele Fragen beschäftigen uns, wo wir Licht brauchen, wo wir Klarheit brauchen, wo der Herr uns sagen möchte, du hast drei Alternativen, nimm diese. Ja, wie schön wäre es, und das haben wir auch manchmal hier schon so in der Wortbetrachtung Mittwochabend zum Ausdruck gebracht, wenn wir den Herrn persönlich sprechen hören würden. Aber der Herr hat uns ja sein Wort gegeben. Das hatten ja die damals, die alttestamentlich Gläubigen, nicht. Da hat der Herr zu den Propheten persönlich gesprochen. Aber wir haben das Wort und wir können uns in der Bibel lesen und wir können beten und wir dürfen sicher sein, dass der Herr uns, wenn wir gebetet haben, nicht nur einmal oder zweimal, oft genug, plötzlich zeigt, ja, das ist die richtige Richtung. Er gibt uns eine Überzeugung dazu. Vielleicht bestärken uns auch Geschwister oder die Eltern in dieser oder jenen Meinung. Da gibt es für den Herrn so viele Möglichkeiten. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß. Also werde ich auch die Bibel lesen. Dein Wort sagt es mir. Es wird manchmal gesagt, ja, ich schlage die Bibel auf und den Vers, den ich lese, das sagt mir. So kann man es eventuell machen, wenn ich vorher den Herrn gebeten habe. Will ich nicht ausschließen. Aber es gibt kein allgemeines Rezept, wie man den Willen des Herrn erfährt. Ein Weg ist das. Und wenn ich hier lese, das Wort ist Fuße meines Leuchtes, dann wird mir durch das Lesen in der Bibel vielleicht dieses oder jenes durch den Herrn klargemacht. Es wird durch das Gebet, wenn ich vor dem Bibellesen bete, und das sollte man tun, dann wird der Herr auch das, die Möglichkeit einem schenken, im Worte Gottes das zu erkennen, was einem gerade in dieser Frage wichtig ist. Euch ist es sicher auch schon so gegangen, ihr lest einen Vers schon zum 10. Mal und beim 11. Mal erkennt ihr eine ganz andere Dimension da drin, eine ganz andere Tiefe. Wir wissen ja, das Wort Gottes ist vielschichtig und das ist das Universelle an dem Wort Gottes, dass es uns eben in verschiedenen Lebenslagen auch im Zusammenhang mit Gebet die richtigen Antworten gibt. Vers 59, ich habe meinen Weg überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Da kommt so zum Ausdruck, dass er einen Weg gegangen ist. Wir gehen auch manchmal Wege und stellen dann fest, das könnte nicht das Richtige sein. Und dann müssen wir innehalten, anhalten, den Weg überdenken und eventuell auch eine Kurskorrektur machen. Hier so verstehe ich das. Und habe meine Füße gekehrt, also gewendet, zu dem, was er im Worte Gottes als Zeugnis gelesen hat. Vers 98 und 99. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei mir. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Ein Bekenntnis dazu, wie das Wort Gottes uns auch weise macht. Wir wollen Weisheit nicht verwechseln mit Wissen. Wissen kann ich mir an der Schule aneignen. Aber deswegen bin ich noch nicht unbedingt weise. Weise, da verstehen wir Lebensweisheit darunter im Zusammenhang mit göttlichen Willen und göttlichen Gedanken. Und unsere Weisheit unterscheidet sich sicher von der Weisheit eines Ungläubigen, der ganz andere Lebensziele hat. Unser Lebensziel ist klar, unser Bürgertum ist nicht in den Himmeln. Also sollten wir nicht zu viel Wert auf die irdischen Dinge legen. Ich will nicht behaupten, dass wir gar keinen Wert drauf legen. Das wäre ja völlig an der Praxis vorbei. Aber es ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Und da gibt es schon oft mal Kurskorrekturen zu machen, wenn besondere vielleicht Karrierefragen vor unserem Blick stehen und so weiter. Vers 37 finde ich auch sehr bedeutsam. Wende meine Augen ab, dass sie Eitles, ich sag mal Nutzloses, nicht sehen. Belebe mich in deinen Wegen. Wie viel Nutzloses gucken wir uns an? Wie viel Nutzloses lesen wir? Ich schließe mich da selber sehr mit ein. Und das ist so ein ständiger Appell an uns, dass wir das Nutzlose nicht Gewalt über uns gewinnen lassen, sondern dass wir das Wesentliche, das, was uns Gottes Wort vermitteln will, in den Vordergrund stellen. Und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir zu viel Nutzloses an uns ranlassen und uns damit beschäftigen. Und die Medien sind natürlich damit angetan. Da gibt es viel Interessantes und auch manches Wichtiges, aber viel, viel Nutzloses. Das hat der Schreiber auch damals schon erkannt. Er hat es Eitles genannt. Der Elberfelder heißt jedenfalls Eitles. Aber das ist mit nutzlos sehr gut übertragen. Und dann sagt er, belebe mich auf deinen Wegen, denn wenn wir einen nutzlosen Weg gehen, dann führt das nicht zur geistlichen Belebung. Dann sind wir da auch beschäftigt, aber wir sind nicht geistlich motiviert. Belebe mich in deinen Wegen, indem ich von dem Nutzlosen weggehe. Das ist sicher ein Appell, den wir ständig, an den wir uns ständig erinnern sollten, weil wir immer in Gefahr stehen, von vielen Nutzlosen abgehalten zu werden und können dann dieses und jenes Nützliche nicht tun. Ich denke, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass der Schreiber hier wirklich eine Liebeserklärung an die Bibel zum Ausdruck bringt. 176 Verse lang schwärmt er von Gottes Wort. Sola Scriptura hieß es mal zur Reformation. Nur die Schrift. Und was ist davon geblieben? Ich spreche jetzt mal von der allgemeinen Christenheit. Nur die Schrift? Da müssen wir uns selbst Mühe geben. Und es ist ja Tradition der Brüderbewegung, die Schrift in den Vordergrund zu stellen. Aber wir müssen uns auch Mühe geben, dass wir wirklich nur die Schrift wertschätzen. Die Bibel. Da zerrt so viel an uns in jede Richtung. Liberale Theologie versucht auch Einfluss bei uns zu gewinnen. Und wenn man dann eine Bibelstelle nicht ganz versteht, dann will man sie umdeuten, anstatt dass man sagt, dann lasse ich stehen. Es ist uns nicht verheißen, dass wir die ganze Bibel verstehen. Wir lesen, glaube ich, im ersten Korintherbrief, wir verstehen stückweise. Wir werden mal alles verstehen, wenn wir beim Herrn in der Ewigkeit sind. Aber es ist keine Schande, wenn ich heute diese oder jene Stelle nicht verstehe, dass ich sage, ich verstehe es nicht, ich lasse es stehen. Vielleicht wird mir später klar. Aber man muss nicht so lange dran rumdeuteln und sonst was für Erklärungen suchen, die außerhalb der Schrift sind, um es dann doch in irgendeiner Weise deuten zu können. Denn wir wollen das festhalten, die Bibel erklärt sich selbst. Da brauche ich keine anderen äußeren menschlichen Einflüsse, um die Bibel zu erklären. Das Wort Gottes ist vollkommen, erklärt sich selbst. Wenn ich es nicht verstehe, versteht es vielleicht mein Bruder oder meine Glaubensschwester, wir lassen es einfach stehen. Rührt das Herz uns das nicht an, wenn der Verfasser so schwärmt von der Bibel? Und da fragen wir uns unwillkürlich, wie ist unser Verhältnis zur Bibel? Das sollten wir bei dieser Gelegenheit überprüfen. Ist unser Verhältnis zur Bibel auch so herzlich? Mir fehlen jetzt die richtigen Ausdrücke. Ich bin ja bestimmt ein Mensch, der mehr von der nüchternen Seite die Dinge besieht. Aber wenn man die Bibel liest, wird einem doch das Herz erwärmt, weil man eben weiß, es ist Wahrheit. Und das Wort Gottes wirkt ja in uns. Wir haben ja als wiedergeborene Christen alle den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will uns ja auch die Bibel kostbar machen und verständlich machen. Und ich denke, das können wir ganz persönlich von dem Schreiber lernen. Der hatte so ein ganz inniges Verhältnis zu der Bibel. Im Vers 47 lesen wir, und ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe. Er liebt die Gebote des Herrn. Lieben wir die Gebote auch oder versuchen wir manches wegzudrücken, was uns nicht in Streifen passt? Wollen wir doch ganz ehrlich sein. Da gibt es Dinge, die passen uns heute überhaupt nicht mehr, weil die Gesellschaft ganz anders darüber denkt. Und da stehen wir am Scheideweg. Was schätzen wir? Glauben wir der Bibel und ecken an mit der gesellschaftlichen Meinung? Oder passen wir uns an? Ich denke, wir kommen da oft in solche Situationen. Und wenn wir uns heute damit befassen, dann möchte ich für mich und für euch alle doch erreichen, dass wir der Bibel, weil sie die Wahrheit ist, den Vorrang geben. Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Nun, wer freut sich nicht schon, wenn er Beute findet, wenn er einen Schatz findet? Da sind wir alle nicht davon ganz frei. Aber der, ob es nur Esra war oder nicht, ist egal, der hat die Bibel als einen solchen Schatz empfunden. Wollen wir dem nicht auch nacheifern? Vers 174, ich sehne mich nach deiner Rettung, Herr, und dein Gesetz ist meine Wonne. Das Gesetz sind Vorschriften, Vorschriften, die mir nicht immer unbedingt gefallen müssen. Aber er sagt trotzdem, es ist meine Wonne. Und Vers 14, den haben wir mit vorhin gelesen, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir aus diesem Psalm auch entnehmen können, dass der Schreiber in schweren Lebenslagen war. Und das wird aus einigen Versen deutlich. Lesen wir mal Vers 153. Und da klagt er, siehe mein Elend und befreie mich. Denn dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Er sagt, ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, ich habe mich mit deinem Wort beschäftigt. Und trotzdem bin ich im Elend. Trotzdem geht es mir nicht gut. Befreie mich. Nun, der Gott legt uns manchmal Probleme auf, wo wir uns in Geduld üben müssen. Es ist nicht so, dass wir heute um Hilfe beten in einer Krankheit und in einer anderen Notsituation und morgen haben wir die Lösung. Wir werden auch manchmal sehr in Geduld geübt. Und vielleicht ist es auch manchmal unsere Aufgabe, dass wir unseren Mitgeschwistern, die in solchen Übungen sind, auch helfen, geduldig zu sein. Dass wir Mitgefühl haben und ihnen dabei behilflich sind, auszuharren in schwierigen Lagen. Vers 154, führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich, belebe mich nach deiner Zusage. Da ist er offensichtlich in einen Rechtsstreit verwickelt worden, der Schreiber. Von Feinden, die ihm Böses wollten. Und er fühlte sich hilflos und er sagte, führe du meinen Rechtsstreit. Kann es das nicht auch passieren? Dann sollten wir uns auch so wie der Psalmist an den Herrn wenden. Belebe mich nach deiner Zusage. Belebe mich nach deiner Zusage. Also wenn man einen Rechtsstreit hat, wenn einem auch Unrecht getan wird, dann ist man down. Dann kann man Depressionen haben oder depressive Stimmungen haben. Dann braucht man Belebung. Und das geht auch an Gläubigen nicht vorbei. Das ist ja nicht so, dass Gläubige ein ununterbrochen glückliches Leben verheißen bekommen haben. Das finden wir nirgends in der Bibel. Da geht es bergauf und bergab. Und da gibt es solche belastenden Situationen. Und da dürfen wir den Herrn bitten, belebe mich nach deiner Zusage. Ja, der Herr hat uns zugesagt, dass er uns beleben will. Er hat uns zugesagt, dass er uns nicht im Tal des Todesschattens sein lassen will. Aber wir werden in solche Täler geführt, wir werden in solche Schwierigkeiten hineingebracht. Vielleicht gerade deswegen, damit wir das Beten lernen, das Rufen lernen, das Flehen lernen. Zwischen Flehen und normal Beten ist schon noch ein großer Unterschied. Und das habt ihr alle schon erlebt. Wir sind alle gewohnt zu beten in der täglichen Andacht. Aber wenn wir eine Schwierigkeit haben, wenn eins unserer Kinder krank ist oder in anderen Nöten ist, dann flehen wir, dann ist das Gebet intensiver. Vers 114, mein Bergungsort und mein Schild bist du, auf dein Wort harre ich. Also er weiß genau, der Herr kann und wird helfen. Er ist ein Schild, der die Pfeile des Bösen abhält. Er ist auch ein Bergungsort, wo man hinfliehen kann. Aber er muss harren, er muss warten. Und das haben wir auch manchmal nötig, dass wir warten müssen, dass Gott nicht sofort hilft. Das Wort Gottes ist uns Menschen, allen Menschen, für ein optimales Leben auf dieser Erde gegeben. Das vergessen wir manchmal. Der Schöpfer weiß, was für seine Geschöpfe das Beste ist. Wenn ein Ingenieurteam eine Maschine konstruiert, dann gibt es auch eine Wartungsanleitung dazu. Das ist selbstverständlich, denn die Ingenieure wissen, wo der Motor seine Schwachstellen hat, wann Ölwechsel sein muss. Denken wir bloß ans Auto, weil wir das ja nun von alle wissen. Dann kann ich nicht beliebig lange die Inspektion rausziehen und mit ganz schlechten Ölfahren und so weiter. Ihr könnt das ausdehnen, das Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Und so ist das natürlich auch bei Gott. Gott hat den Menschen geschaffen und weiß, was dem Menschen gut tut und was ihm schadet. Und das hat er in der Bibel niedergelegt. Und das wird häufig missachtet. Die Probleme der Menschen begannen mit dem Eigenwillen und dem fehlenden Gottvertrauen. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? So ging es los im Garten Eden. Und so kam die Sünde in die Welt. Und so entstanden alle anderen Probleme, wie Kriege, Katastrophen, auch unsere persönlichen Schwierigkeiten. Nur ein Beispiel, weil das so aktuell ist. Die Ehe. Gott hat Mann und Frau in Unterschiedlichkeit geschaffen. Und er hat zwischen Mann und Frau die Ehe gestiftet. Und das ist genau die beste Grundlage für eine Familie und für ein glückliches Leben. Die Familie mit Vater und Mutter ist die beste Voraussetzung für die Entwicklung, für eine gute Entwicklung der Kinder. Und wenn der Mensch von diesen göttlichen Grundsätzen abweicht und glaubt, es gibt andere, es gibt bessere, es gibt gleichwertige Lösungen wie Lebenspartnerschaften, Entscheidung ist auch was Normales, und neuerdings ist sogar die Homo-Ehe fast genauso gut oder vielleicht besser als die heterogene Ehe, ja, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Es gab noch nie so viel psychisch kranke Menschen wie heute. Hat uns das nicht was zu sagen? Heute, wo wir einen hohen Lebensstandard haben, so viel psychisch Kranke. Beim Psychiater kriegt man keinen Termin. Und wenn Kinder in solchen ungöttlichen Partnerschaften ohne Liebe und ohne Nestwärme aufwachsen, sind dann diese Kinder noch ehetauglich? Muss dann nicht auch deren Lebensgemeinschaft wieder gegen Baum fahren? Und so werden Generationen von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen herangezogen. Nur deshalb, und das betone ich, weil der Mensch in seinem Hochmut von Gottes guten Vorschriften abweicht. Das ist der einfache Grund. Da braucht man nicht dicke Bücher schreiben. Der Grund ist so trivial und einfach. Kindererziehung ist heute auch so ein Problem. Und wenn wir uns in praktischen Lebensfragen nach der Bibel richten, da geraten wir auch, gerade was die Kindererziehung anbetrifft, schnell in Widerspruch zu gegenwärtigen politischen Meinungen. Doch das soll uns nicht wankelmütig machen. Die Welt wird vom Teufel regiert. Er ist der Fürst dieser Welt. Gott steht zwar drüber, aber erstmal regiert der Teufel und versucht, alles gegen Gott aufzuhetzen. Und da ist es ja nur ganz verständlich, dass die gesellschaftlichen Ansichten immer weiter weg von der biblischen Wahrheit gehen. Es kann gar nicht anders sein. Und lasst mich zum Ende kommen, das nochmal zusammenfassen. Die Brüderbewegung hat sich seit ihrer Entstehung vor 180 Jahren dadurch ausgezeichnet, und das war sicher das Markanteste, das Besondere, dass sie von der wörtlichen Inspiration der Heiligen Schrift überzeugt war. Und deshalb wurde das Wort Gottes genau gelesen und auch genau ausgelegt. Wir erinnern uns in unserer Jugend und auch späteren Jahren an mehrtägige Wortbetrachtungen zu Ostern und Pfingsten, wo wirklich Zeile für Zeile betrachtet wurde, das ging natürlich in erster Linie ums Neue Testament, um die Gedanken Gottes zu verstehen. Und uns wurde von Jugend an Ehrfurcht vor dem Wort Gottes eingeimpft, kann man fast sagen. Aber wir wurden zumindest angehalten dazu. Und ich möchte das auch unseren Jugendlichen so empfehlen, dass sie auch das Wort Gottes wertschätzen. Und das lehrt uns eigentlich auch der 119. Psalm. Ich denke, wenn man ihn zusammenfasst, dann ist das eine Wertschätzung, eine Liebe zum Wort Gottes wird zum Ausdruck gebracht durch den Schreiber. Und das wollen wir von dem Psalmisten lernen, das Wort Gottes als höchstes Gut zu schätzen, was wir besitzen, was wir sogar in den Händen haben. Wir haben im Gebet dafür gedankt, wir müssen uns nicht auf Erinnerungen beschränken, wie das die ersten Christen, die noch nichts Geschriebenes in der Hand hatten, machen mussten. Und auch im Alten Testament, wer hatte schon alle Bücher, alle Schriftrollen, die waren im Tempel verwahrt, konnte sich gar niemand leisten. Da war man sehr aufs Gedächtnis angewiesen und auf die Unterweisung, die man in den Synagogen hörte. Das war ja viel, viel weniger, als wir heute haben. Wir haben das Wort Gottes in der Hand, wir haben gute Übersetzungen, wir können es echt studieren und uns daran erfreuen und wollen bemüht sein, es auch wertzuschätzen. Amen.